Ich werde unserem Hausmeister sagen, dass er die ersten Stühle nächstes Mal gar nicht hinstellt. So furchtbar unangenehm, an die leeren Stühle hinzureden. Wir wollen jetzt weitermachen am Elisa und stehen 2. Könige 5, Vers 18, 19. Ich muss denen, die... Oh, kommen Sie nach vorne, hier vorne ist alles leer. Lotter leer, Sie würden mir eine Riesenfreude machen, wenn Sie diese Stühle noch besetzen. Oder ist das zu unangenehm? Als 2. Könige 5 ist die Geschichte von dem... Nee, da kommen Sie nicht durch, Sie müssen schon hier durchkommen. Ja, das ist eine tolle Sache. Da kann man sich gerade so verlaufen. Da wird die Geschichte von dem syrischen Feldhauptmann Naaman erzählt. Ein gewaltiger Mann, er ist aussätzig. Und dann kommt er durch eine wunderbare Führung zum... hier ist noch alles leer, wenn Sie hier rüberkommen. Sagen wir hier durch, hier ist eine Seite völlig leer. Hier, diese Ecke. Dann kommt er durch eine merkwürdige Führung zu dem Propheten Elisa. Und der sorgt dafür durch die Macht Gottes, dass er geheilt wird von seinem Aussatz. Gott tut an ihm ein Wunder. Er kann singen, mir ist der Erbarmung widerfahren. Das kann ich jetzt nicht alles lange nochmal erzählen. Der Mann hatte große Schätze mitgebracht. Für den Fall, dass ihm wirklich geholfen würde, das wollte er dem Propheten dann schenken. Und als er zum Elisa zurückkommt, als geheilter Mann, da sagt Elisa zu ihm, er will keinen Pfennig von ihm haben. Behalte dein Grab nicht. Er macht ihm da deutlich, dass die Barmherzigkeit Gottes in keiner Weise erkauft wird. Sie wird geschenkt, angeboten in Jesus. In Jesus, dem Gekreuzigten. Wir nehmen sollen, wir bleiben am Zorn Gottes. Gott bietet in Jesus Gnade an und völlige Reinigung, völlige Übergebung der Sünden, völlige Gnade. Wir nehmen es an, geschenkweise. Oder wir bleiben ewig draußen. Das kriegt der Mann nun deutlich gemacht, als Elisa ihm seine, bitte kommen Sie hier nach links rüber, hier ist alles leer. Hier in der Ecke. Ich halte den Arm so lang ausgestreckt, bis Sie es gefunden haben. Oh nee, da kommen Sie nicht durch. Im Mittelgang kommen Sie nicht durch, Sie müssen außen rumgehen, ja. Wie wäre es, wenn Sie alle nächste Mal, die zuerst kommen, die Ecke besetzen und da hinten freiließen für die, die später kommen? Das wäre eine ganz große Erleichterung der Angelegenheit. Und nun, nachdem diese Sache geregelt ist, hat dieser Mann noch ein Problem, das er gern gelöst haben will. Das wollen wir jetzt lesen. Vers 18, 2. Könige 5, Vers 18. Nur darin wolle doch Herr deinem, also Jehova, lebendig offenbarte Gott, wolle doch Herr deinem Knecht gnädig sein, wo ich anbete im Hause Rimmons, wenn mein Herr, der König von Syrien, ins Haus Rimmons geht. Rimmon waren syrische Götze, der syrische Staatsgötze, nicht wahr? Der syrische Staatsgötze. Wenn mein Herr ins Haus Rimmons geht, da selbst anzubeten und er sich an meine Hand lehnt. Elisa sprach zu ihm, zieh ihn mit Frieden. Und als er von ihm, ja, zieh ihn mit Frieden. Ich muss diese Sache jetzt erstmal besprechen, ehe wir weiterlesen. Es ist etwas Merkwürdiges. Da hat ein Mann eine Erfahrung mit dem Herrn gemacht. Es ist ihm Erbarmung widerfahren. Und in demselben Augenblick wacht auch sein Gewissen auf. Gibt es für ihn Gewissensfragen? Ich erinnere mich, wie im Nazireich ich einmal mit einem führenden Mann der Stadt in der Kultur. Nein, nein, es war Bittner, es war der Vorgänger von König, nicht? Bittner. Der war damals krank und ich besuchte ihn im Hüsenstift. Und dann kam ins Gespräch, dass die Matthäus-Passion besucht sei und so ihre narzisstische Musik gar nicht, nicht? Da habe ich gesagt, das hat nicht bloß musikalische Bedeutung. Mensch, die Menschen schreien nach dem Evangelium in jeder Form. Das können wir nicht glauben. Ach, Heimann, was wissen Sie von der Macht des Gewissens? Und da vergesse ich nicht, wie auf einmal Gewissen. Gewissen. Mann, das habe ich ganz vergessen, dass sowas auch noch gibt. Gewissen. Das heißt, Sie sind wirklich ein typisches Kind unserer Zeit. Wir sind so weit gekommen, dass wir vom Gefühl reden, vom Intellekt reden, vom Willen reden, vom Willen. Aber das Gewissen völlig vergessen. Vergessen. Es hat der Mensch niedergetrampelt. Der normale Mensch ist längst mit seinem Gewissen fertig. Wenn es sich regt, dann erklärt er alles, was er tut, nicht? Wenn er hurt, sagt der Mensch, das ist eben heute neue Ansichten auf sexuellem Gebiet. Wenn er klaut, dann sagt der Mensch, das Kind, wie soll ich denn mit Ehrlichkeit durch die Welt kommen, nicht? Was denkt ihr euch denn eigentlich, nicht? Und so weiter. Das Gewissen ist hintergetrampelt. Das ist längst geknebelt, betäubt, tot. Das sind wir alle mächtig beteiligt. Nun hat der Mann Erfahrung mit Gott gemacht. Möchte man sagen, er ist gereinigt worden vom Aussatz. Das ist ja ein Bild für das, was das Neue Testament sagt. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wenn ein Mensch wirklich eine Gnadenerfahrung gemacht hat, das Kreuz Jesu Kapitel, in dem Augenblick geschieht es, dass das Gewissen wieder da ist. Im Lichte Gottes lebt das Gewissen. Und dann gibt es Gewissenfragen. Darum können sich Christen und Weltmenschen so schlecht verstehen. Für einen Christ sind manche Dinge ein Problem, die für einen Weltmenschen gar keins sind. Absolut keins, nicht? Ich erinnere mich, wie ich als unbekehrter Kerl mal so nach dem Ersten Weltkriege, es war im Ersten Weltkrieg, mal im Urlaub zu Hause war, eine so aggressiv besetzte Zugfuhr. Wie sie so sind, wo man so ein Fenster reinsteigt und so. Und da traf ich einen lieben Vetter, der ein gläubiger Mann ist. Und der rast durch den Zug, der Mensch, was rennst du denn hier rum? Wie schön, dich zu treffen. Er sagte, ich habe keine Fahrkarte, Mann. Ich bin durch die Sperre durchgespült worden. Ich habe keine Fahrkarte. Ich sage, ich sei doch froh. Hier kräht doch keiner an danach. Und dann hat er die ganzen Zug verrückt gemacht, weil er auf und ab gerast, nicht ihm das Gedränge durch, wissen Sie? Um den Schaffner zu finden, um seine Fahrkarte zu finden. Ich sage, du machst die Leute verrückt, nicht? Du hör doch mit deinem Rumor hier auf, nicht wahr? Nachts. Und ich sagte, Mensch, das geht nicht. Ich muss meine Fahrkarte bezahlen. Es war mir damals unfassbar, dass ein Mensch wegen so einer lächerlichen Fahrkarte so einen Rumor machte. Mir wäre es recht gewesen, wenn man keine Geld hat. Ich war so vor meiner Regierung. Ich glaube, das ist einer der Punkte, warum Weltmenschen und Christen sich nicht verstehen können. Dass ein Weltmensch nicht verstehen kann, dass ein Christ Problem, dass für einen Christen manches zum Problem wird, dass ihm gar kein Problem ist. Gar kein Problem. Der Mann hat also Gewissensfrage. Seine Gewissensfrage ist nun die. Ich gehöre jetzt dem Herrn, deinem Gott, Elisa. Aber nun bin ich Generalfeldmarschall in Syrien. Und da gibt es ab und zu so Staatsgottesdienste. Wissen Sie, wie in 8 Tagen in Reims, wenn die Golden Adenauer wieder zur Messe gehen, was das noch wie mit Gott zu tun hat, nicht? Das hat mehr mit Politik und sonst was zu tun, nicht? Verstehen Sie? Staatsgottesdienste. Und im heidnischen Volk natürlich, wo der Staatsgott nicht, Rimmon. Und da muss ich nun neben dem König herschreiten. Er lehnt sich auf meine Hand, das ist eine symbolische Sache, nicht? Er muss nicht aufgelehnt. Und da wird also angebetet vor dem Götzen. Ich weiß, dass es dem Götzen nicht helfen kann. Habe ich ja erfahren. Ich weiß, dass er nichts ist. Er hat ja vorher dieses wunderschöne Bekenntnis abgelegt. Wollen Sie eben, Vers 15, ich weiß, dass kein Gott in allen Landen ist, außer in Israel. Damit ist der Rimmon über Bord gegangen. Damit sind alle anderen Götzen über Bord gegangen. Ich sagte, ja, das gehört nun zu meinem Beruf. Was soll ich denn machen? Kann ich das nun machen, dass ich bis zum Staatsfeiertag vor diesem Götzen da erscheine? Eine Sache, die vorher überhaupt keine Rolle spielte, nicht? wird auf einmal für ihn zur Gewissensfrage. Es ist, bitte, ich darf von vornherein sagen, es geht nicht darum, dass er vor dem König in Syrien verheimlichen will, dass er ein Christ geworden ist. Im Vers vorher heißt, dass er Erde mitnehmen will, um einen Altar zu bauen, auf dem er dem Herrn opfert. Das heißt, er ist entschlossen, ganz klar zu sagen, es ist kein Gott in allen Landen außer dem Gott Israel. Er weiß, wem er gehört. Das wieder nicht verheimlichen, das kommt im Vers vorher, wo die Erde mitnehmen will, um einen Altar dazu bauen, ganz deutlich zum Ausdruck. Aber er sagt, es ist nun mal, das gehört nun mal zum Staatszeremoniell, zum Protokoll, sich damit geht, kann ich das nicht? Die Frage ist allerdings ernst. Ich sage ja, ein Weltmenschen würde da sagen, warum nicht? Ne? Mensch, marschier da mit, denk dir, was du willst. Die Frage ist ernst. Wer erstmal in die Welt der Bibel eingetaucht ist, der weiß, dass keinem anderen die Ehre geben werden darf, als dem dreieinigen Gott. Das ist die erste Generalsünde der Welt, dass sie Menschen Weihrauch streut und nicht dem lebendigen Gott. Und wer in seinem Leben erleuchtet worden ist und sich bekehrt hat, der kriegt eine Wendung, der weiß, nur ihm allein gebührt die Ehre. Nehmen Sie mal die Offenbarung, Kapitel 4 und 5, das sind so wunderbare Kapitel, es lohnt sich mal zu lesen. Und wenn Sie ganz gottlos wären, aus ästhetischem Interesse würde ich Kapitel Offenbarung 4 und 5 für mich mal lesen. Fantastische Kapitel. Da ist der Thron Gottes dargestellt und dann erscheint das Lamm mit der Todeswunde, Jesus, für uns gestorben. Im Augenblick bricht eine Anbetung los. Das Lamm, das er wirkt, ist würdig zu nehmen, Preis und Ehre. Da stimmen Christen mit ein. Seitdem ich begriffen habe, dass Jesus für mich am Kreuz starb, gehört ihm die Ehre in meinem Leben. Ich möchte nicht mehr Menschen anbeten. Wir hier im Weiglaus in unserem Jugendkreis beten oft kniend. Und es war im Nazireich dann ein fürchterliches Getöse, nicht wahr? Mensch, all dieses dämliche Schrei von damals. Ich werde es gar nicht mehr los bis an mein Lebensende. Das war eins von dem dämlichen Schrei. Da rutschen sie auf den Boden rum. Ich sehe den Gauleiter, den Gauführer da von der Hitlerjugend noch. Rutschen sie auf den Boden rum und beten. Da habe ich ihm gesagt, mein lieber Mann, weil wir vor Gott knien, können wir vor euch gerade stehen. Das können nur die vor Gott knien, die können vor euch gerade stehen. Alle anderen sind ja gekrochen, nicht? Allgemeines Wegkriechen deutscher Männer im Dritten Reich. Nicht erinnern sich die Eltern daran. Aber ich denke an junge Burschen, die hier gerade standen und ihren Monster und Bekannten und kein Zentimeter nachgaben. Aber vor Gott langsam knien. Christen haben begriffen, dass niemand angebetet werden darf als der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Als der Apostel Johannes, so erzählt die Offenbarung, von einem gewaltigen Engel Gottes die Gesichter gezeigt bekommt, dass er so erschüttert, dass er niederfällt vor dem Engel, da erschlägt dieser Engel, packt ihn und reißt ihn hoch und sagt, tu's nicht, bete Gott an. Nicht mal Engel werden angebetet. Geschweige denn so ein Oller Rimmern, geschweige denn so ein Oller Götze, den sich ein paar Leute da aufgestellt haben, den Bildhauer gemacht haben und den irgendwelche Priester nun feierlich zu Gott erklärt. Die Gewissensfrage ist durchaus berechtigt. An dieser Stelle wird einfach deutlich, wie der Naaman, welche die Realität, die Wirklichkeit des Gottes, der ihm geholfen hat, erkannt hat. Verstehen Sie, das ist mir so interessant, dass die meisten Leute hier in Deutschland Christen sind, aber die Wirklichkeit Gottes noch gar nicht aufgegangen. Das ist für sie ein Wort, das ist ein Dogma, das ist ein Satz, das ist ein Vokabel. Aber sie würden völlig anders sein, wenn sie wüssten, dass Gott wirklich da ist und sich in Jesus geoffenbart hat. Sie würden schreien nach Jesus, wenn sie wüssten, dass dieser Mann am Kreuz wirkliche Erlösung geschaffen hat und wirklich auferstanden ist und es einen Heiligen Geist gibt. Dieser Mann begreift, das ist Wirklichkeit Gott. Gott ist Wirklichkeit. Und jetzt stehe ich vor der Frage, darf ich, der ich ihn kenne, im Hause Rimmons anbeten? Die Gewissensfrage ist berechtigt. Ist klar. Er will es, man kann sich so durchschlängeln, nicht? gibt eine nette Geschichte von, so aus der griechischen Geschichte, von dem großen griechischen Politiker Themistokles, der mal eine Gesandtschaft an den Hof des Perserkönigs hatte. Und der Perserkönig gehörte zum Protokoll, wurde kniend begrüßt, da sank alles nicht in die Knie. Und der Themistokles, dieser Hellene, der hatte keine Lust, vor so Barbaren, die nannten die Perser Barbaren, zu knien. Andererseits, wenn er was erreichen wollte, musste er das zeremoniell mitmachen. Und er erzählt die Sage, da habe er seinen Ring vom Finger gezogen und habe den fallen lassen, so vor dem Thron, und habe dann schnell aufgehoben. Da konnte der Perserkönig ja meinen, das wäre nur so eine Art Kniefall gewesen. Ich glaube, dass es sehr viele Christen gibt, die so unähnlich sich durch die Probleme durchschlängeln, nicht wahr? Verstehen Sie? So, man sorgt dafür, dass man nicht gerade aufgibt, aber das ist wundervoll, dass der Naeman diesen Weg nicht gehen will. Er legt die Frage dem Elisa vor. Was soll ich tun? Es ist interessant, dass die Geschichte nachher wirklich in der Weltgeschichte mal eine Rolle gespielt hat. Nicht wahr? Als die Reformation nun schon sich ausgebreitet hatte in Deutschland, kam ein ganz großes Problem auf, dass der Kurfürst Johann von Sachsen als Hofmarschall das Amt hatte, bei einer großen feierlichen römischen Messe dem Kaiser das Schwert nachzutragen. Das gehörte zu seinem Amt als Kurfürst. Nicht? Die sieben Kurfürsten hatten ja hier so ein besonderes Amt. Der eine war Mundschenk und so. Der schenkte pro forma dem Kaiser Wein ein. Und der Kurfürst von Sachsen musste also das Schwert nachtragen, zum Zeichen der richterlichen Gewalt. Und dem Karl V. war damals Kaiser der Mann, dem Luther gegenübergestanden hat auf dem Reichstag zu Worms. Und das stand nun das Problem. Kurfürst von Sachsen waren Hort und Schütze der Reformation geworden. Die Messe war ihm eine Abgötterei, so sprachen die Leute. Die Abgötterei der Messe, dass der Priester noch einmal den Leib Jesu opfert, der sich für uns ein für alle Mal geopfert hat. Ich weiß, Katholiken stehen sofort auf und sagen, alles falsch verstanden. Man hat es immer falsch verstanden, wie mit Bultmann, immer falsch verstanden, wenn es so ankommt, nicht wahr? Die Abgötterei der Messe, der Priester hebt die Monstranz hoch und opfert den Leib Christi. Das ist, er hat sich mit einem Mal geopfert für uns. Da braucht es keine neue Priesteropfer, nicht wahr? Er ist unser einziger Priester. Und das wusste Kurfürst von Sachsen und sagte, ich kann nicht in die Messe. Gut, bleib von der Messe weg, aber nun ist ein Staatsakt. Nicht? Karl V. marschiert feierlich ein. Nicht? Das ist so die Sache in Reims in 5 Tagen. Und bitte marschier mit. Was da? Ist da der Außenminister dabei? Ist das evangelisch? Wie wird das in Reims? Sehen Sie? Für unsere Leute gar keine Probleme mehr. Aber damals war es ein Problem. Die Leute wussten noch was von gewissen Dingen. Nicht? Und dann haben sie der Bibel geforscht und sind in die Geschichte gekommen. Dass der Elisa, wenn ich ins Haus Rimmons gehe und der König stützt sich auf meinen Arm, da wolle der Herr dann eine Ausnahme machen. Und der Elisa sagt, geh hin mit Frieden. Und daraufhin hat der Kurfürst von Sachsen also in der Messe das Schwert nachgetragen. Berufung auf diese Geschichte. Ist ja interessant, nicht wahr? Immerhin, wie diese Leute mit ernster Bibel geforscht haben. Die Frage bleibt nur, hat er die Bibel richtig ausgelegt? War der Elisa mit dieser Lösung der Wissensfrage einverstanden? Ich möchte am liebsten Sie jetzt fragen, was hätte doch Naeman jetzt tun sollen? Oh, wissen Sie, ich habe eine Menge Auslegungen aufgeschlagen zu dieser Geschichte. Ich bin im glücklichen Besitz einer großen Bücherei und habe Auslegungen aus allen möglichen Jahren. Und da ist mir interessant, wie es Theologen gibt, die sagen, nein, Naeman, das sind schon halbe Kompromisse jetzt. Du musst jetzt auch den Mut haben zu sagen, ich gehe nicht mehr ins Haus Rimmern, das heißt in den Tempel des Rimmern hinein. Mach jetzt ganze Sache. Mich wundert nur, dass der Elisa das nicht sagt. Nicht? Das heißt, dass manche Propheten prophetlicher sind als der Prophet Gottes, nicht? Der Elisa hat das nicht gesagt. Der Elisa hat aber auch nicht gesagt, ja, ja, mach gar nichts, geh ruhig in den Tempel, das auch immer. Hat er auch nicht gesagt. Er hat nur gesagt, geh hin mit Frieden. Er hat eigentlich keine Antwort darauf gegeben. Was soll das bedeuten? Dass er ihm auf diese wichtige Wissensfrage, dem Ehemann, also ist ihm die Frage klar, ich hoffe, sie mitgekommen, nicht? Dass er ihm auf diese wichtige Wissensfrage keine Antwort gibt. Ich möchte erstens sagen, die solche Gewissensfragen sind so, dass uns keiner die Lösung abnehmen kann. Es gibt Dinge, es gibt Entscheidungen im Leben, wo wir selber entscheiden müssen, und es kann uns keiner die Entscheidung abnehmen. Also in meinem Leben war es etwa, ich war die Stelle, wo im Nazireich im Kampf der bekennenden Kirche auf einmal nochmal die Offerte gemacht wurde, alle Pfarrer sollen Eid schwören, dass sie in politischen Dingen Hitler gehorchen wollen. Und dann haben die allermeisten ins Eid geschworen und wir waren ein paar Leute und sagten, ich sagte, ich kann das nicht. Ich kann diesem Adolf nicht mehr schwören. Na, alle, was gewesen ist. Nein, du gibst Gründe dafür, Gründe. Es kann sich nur um politische Stimmung. Und dann habe ich alle möglichen Leute gefragt, dann merke ich, meine eigene Frau, ich merke, das kann mir keinen Menschen Rat geben. Ich übersaue die Konsequenzen nicht. Hier muss ich mit Gott allein es durchbrechen. Ich habe den Eid nicht geschworen. Und ich lebe immer noch. Verstehen Sie, ich glaube, dass im Leben jedes Menschen solche Stunden gibt, wo letzte Gewissensentscheidungen gefällt werden müssen. Und ich erinnere mich, dass ein gläubiges, älteres, junges Mädchen mir einmal schrieb, sie war auf einem Büro beschäftigt bei den Amerikanern, bei der amerikanischen Besatzungsbehörde, und sagt, die Atmosphäre ist so gräulich schmutzig, dass ich nicht mehr aushalte. Muss ich als Christ jetzt nicht hier gehen? Ich habe keine Möglichkeit der Beeinflussung. Dieses reinste Bordell hier. Was soll ich machen? Dann habe ich ihr geschrieben, die Entscheidung darüber kann ich nicht abnehmen. Das sind Gewissensdinge. Ob das nun Babel ist, wo sie ausziehen müssen, oder ob sie nicht an diesem Platz gerade aushalten müssen. Es gibt, verstehen Sie? Machen sich das klar. Das gilt nur für Christen, Leute. Weltmenschen, was hat er für mit Gewissen zu tun? Der fragt, was ist nützlich? Weltmensch fragt, was ist nützlich? Nicht? Was ist prophetlich? Und dann macht er das. Sind sie aber in die Gewalt dessen gekommen, der am Kreuz uns erkauft hat? Hat er sie von Sünde und Welt errettet? Da gibt es Gewissensfragen. Und das Erste, was hier deutlich wird, selbst Elisa nimmt uns auf die Entscheidung nicht ab. Zweitens, Elisa ist überzeugt, dass es im Leben eines jungen Christen auch Entwicklungen gibt. Er lässt dem Manne Zeit. Wenn er jetzt noch mit dem Rimmon, mit dem König in das Haus Rimmons gehen will, dann geh ruhig. Es wird der Augenblick kommen, ist Elisa völlig klar, wo es einfach nicht mehr kann. Wo es einfach nicht mehr kann. Und sehen Sie, ich glaube, dass es so ist, dass der Elisa hier unheimlich seelsorgerlich handelt. Man kann da von einem jung bekehrten Christen nicht einen völlig geheiligten Christenstand verlangen. Ich denke das so oft hier in meinem Weihlauf. Da habe ich viele junge Kerle, die wenig Anfang gemacht haben, die Liebe zu Jesus haben. Und wenn aber irgendein Weltmensch hier reinkommt, sagt er, Mensch, da geht aber hier zu, so sonntags, da sind so 600, 700 Kerle auf dir, wissen Sie, das geht aber hier zu, können das junge Christen. Man muss ihn auf Zeit lassen. Ne? Denken Sie mal, die unter Ihnen, die sich bekehrt haben, was haben Sie seit Ihrer Bekehrung für eine Entwicklung durchgemacht? Wie hat man da ihr Weg gemacht? Und der Geist Gottes hat uns gestraft und zurechtgebracht. Das sind doch Entwicklungen. Wir haben es doch mit einem lebendigen Herrn zu tun, der uns erzieht und führt. Christentum ist doch nicht eine Maschine, in die man reingeworfen wird und dann arbeitet sie nach Takt, sondern wir haben das doch Ich-Du-Beziehung, das hat mit einem Herrn zu tun, der an mir arbeitet. Und da hat der Elisa gar nicht die Lust, große Vorschriften zu machen. Du bist in die Hand des Herrn gekommen, na Ehemann. Er wird dich leiten. Er wird dich erziehen. Er wird den richtigen Rat geben. Er wird dich führen. Ihm befehle ich dich an. Wundervoll. Er überlässt dem, den Ehemann, sein geistliches Kind nun diesem Herrn. Was gehört er für ein Glaube dazu, ja? Was gehört er für ein Glaube dazu? Ich sehe manchmal so jung bekehrte Burschen, denke ich, was soll es euch werden, wenn ihr euch nicht mehr in der Hand habt, ne? Dass man sie dem Herrn überlässt. Er wird sich schon um seine Schafe kümmern. So, jetzt genug zu diesem Punkt. Ich muss noch ein Wort sagen zu diesem schönen Gruß des Naemann, des Elisa. Geh hin mit Frieden, das steht hier. Da steht es hier. In Vers 19. Und er sprach zu ihm, zieh hin mit Frieden. Das hat die Bibel schöne Grüße. Wenn man so unsere Grüße ansieht, Mahlzeit. Ich frage mich, was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich? Nicht? Das ist ein schöner deutscher Gruß, Mahlzeit. Moin. Was heißt, übermorgen sagt. Was heißt Moin? Verstehen Sie, wenn man unsere Grüße ansieht, was ist das für ein entleertes Geschwätz? Nicht? Ein entleertes Geschwätz. Ich lasse neulich einen Artikel, dass die Teenagers, dieses junge Volk zwischen 10 und 20 nur noch Vokabeln sprechen, völlig entleerte Vokabeln, feste Formen. Ne? Das ist so. Ne? Sonntag habe ich eine blaue Krawatte angehabt. Schon blaue Krawatte, blau ist keine Farbe, blau ist ein Zustand. Verstehen Sie, ich konnte nur noch denken in festen Kategorien. Ne? Verstehen Sie, da löst eine die andere ab. Und zu diesen Entleerungen unserer Sprache gehört also auch unter Grüße. Die Bibel hat so gefüllte Grüße. Zieh hin mit Frieden. Natürlich komisch, wenn ich jetzt mich von Ihnen verabschieden hätte, zieh mit Frieden, aber schön wär's doch, ne? Ist was drin. Zumal nun von dem Propheten. Nun zumal von diesem Propheten. Er meint was damit. Na, Ehemann, du hast dich aufgelehnt gegen lebendigen Gott. Sie erinnern sich an die Geschichte vorher. Du bist ihm gehorsam geworden. Er hat sich über dich erbarmt. Du hast einmal begriffen, was Gnade ist. Du hast an ihn geglaubt und bist sein Eigentum geworden. Du bist im Frieden mit Gott. Jetzt bleib in diesem Frieden stehen. Meine Freunde, es geht mir manchmal so, dass wenn ich in eine schöne christliche Versammlung komme, eine richtige, dass man etwas spürt vom Frieden Gottes. Ich gestern Morgen so ein bisschen tumultuarischen Vormittag und dann hatte ich zwischendurch einen Vortrag an einer kleinen Sekretärkonferenz im CVN. Und aus ziemlichem Trubel und dem Lärm der Stadt geriet ich nun in die Zimmer rein, die waren noch in der Bibelarbeit. Und da kam ich gerade recht zur Gebetsgemeinschaft. Sitzen auf einmal mitten in dieser Großstadt im Lärm so 20 junge Männer und ihre Frauen beieinander und haben Gebetsgemeinschaft. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie in dem Augenblick etwas fühlte von dem Frieden Gottes, der in der Gemeinde regiert. Das spürt man nicht. Das ist eine Realität. Ich weiß, da stehen manche auf und sagen, es soll auf Gefühl nichts geben. Gut, der wirkt auch aufs Gefühl, aber was heißt, hier bin ich etwas, auf einmal stieß ich wieder auf etwas, was Wirklichkeit ist, der Friede Gottes in der Gemeinde Jesu Christi. Aber meine Freunde, zieh hin im Frieden heißt, na Ehemann, jetzt bleib in diesem Frieden auf deiner Reise und bleib in diesem Frieden, wenn du im Generalstabsgebäude in Syrien sitzt. Und bleib in diesem Frieden, wenn du ins Haus Rimmon gehst. Eingehüllt Frieden Gottes. Das Wesen der Kinder Gottes. Seitdem Jesus mir Vergebung der Sünden geschenkt hat, ist das möglich. Frieden mit Gott, das einem einhüllt. Einhüllt. In ganz schrecklichen Ereignissen vielleicht. In Notstunden, dass er mich einhüllt. Dass er mich bewahrt in Versuchungsstunden. Zieh im Frieden. Aber nun müssen wir weiterlesen. Ich wollte eigentlich die nächste Geschichte noch. Und 2. Könige 5, Vers 19. Und er sprach zu ihm, zieh ihn mit Frieden. Und als er von ihm weggezogen waren, feldwegs auf dem Lande,
Gedachte Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat diesen Syrer Naeman verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, das er gebracht hat. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und etwas von ihm nehmen. Das war ein geschäftsüchtiger junger Mann, nicht wahr? Der verstand sich auf seinen Vorteil. Also jagte Gehasi dem Naeman nach. Und da Naeman sah, dass er ihm nachlief, stieg er vom Wagen ihm entgegen, erinnern sich, wie er vorher wütend war und gar nicht absteigen wollte im Haus Elisa. Er hat das Absteigen gelernt. Es geht ihm jetzt ganz leicht. Er steigt sogar vor Gehasi ab. Er hat es gelernt, das Untersteigen. Der trainiert drauf. Die Christen lernen Absteigen. Permanent. Glauben Sie das. Wer Erfahrungen mit Gott gemacht hat, der lernt es Absteigen. Brauche ich nicht länger zu erklären, nicht? Stieg er vom Wagen ihm entgegen und sprach, steht es wohl? Er sprach, ja. Aber mein Herr hat mich gesandt und lässt dir sagen, das war die erste Lüge, er hat mich gesandt, und lässt dir sagen, siehe, sind zu mir gekommen vom Gebirge Ephraim zwei Jünglinge aus der Prophetenkinder, das war die zweite Lüge. Gib ihnen ein Zentner Silber und zwei Feierkleider, das ist die dritte Lüge. Naeman sprach, nimm lieber zwei Zentner. Und er nötigte ihn und band zwei Zentner Silber in zwei Beutel und zwei Feierkleider und gab zwei in seiner Diener, die trugen es vor ihm her. Das war natürlich Gehasi nicht ganz recht. So auffällig wollte er die Geschichte nur wieder nicht haben. Und da er kam an den Hügel, nahm er es von ihren Händen und legte es beiseite im Hause und ließ die Männer gehen. Und da sie weg waren, trat er vor seinen Herrn. Und Elisa sprach zu ihm, woher Gehasi? Er sprach, dein Knecht ist weder hierher noch daher gegangen. Ich höre förmlich so meine Beuße, die sagen, was ist denn los? Gar nicht. Weder da noch dort gewesen. Aber sprach zu ihm, ist nicht mein Herz mitgegangen, da der Mann umkehrte von seinem Wagen dir entgegen? War das die Zeit, Silber und Kleider zu nehmen, Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde? Aber der Aussatz Naemans wird dir anhangen und deinem Samen ewiglich. Da ging er von ihm hinaus aussätzig wie Schnee. Meine Freunde, lassen Sie mich noch ein paar Dinge hinweisen. Wollen Sie mal eben hineinsehen in Vers 20. Siehe, mein Herr hat diesen Naeman verschont. So wahr doch Herr lebt. Ich will ihm nachlaufen. Sagt dieser Schwindler Gehasi. So wahr der Herr lebt. Ich will ihm nachlaufen. Das war eine Form, die ging ihm fix vom Mund. So wahr der Herr lebt. Hat er sich nichts beigedacht. Man kann in der Nähe von Propheten die Prophetensprache lernen und sie gewandt sprechen, ohne dass auch nur ein bisschen was dahinter steht. Man kann der Bibel schon im Weiglos verkehren und lernt die christliche Sprache sprechen, ohne dass auch nur eine Bohne von Wirklichkeit dahinter ist. Es lässt sich wirklich lernen. So war der Herr lebt. Hat er gelernt. So sprach der Prophet. Und das sagt er im Moment, wie er entschlossen ist, ins Angesicht Gottes in einen großen Schwindel zu unternehmen. So wenig denkt er sich dabei. Und das erschüttert einen. Mir scheint dieses Wort entscheidend zu sein. So war der Herr lebt, was er so gedankenlos ausspricht. Dass er erfahren muss, doch Herr lebt wirklich. Was er so gedankenlos hier sagt, das ist wahr. Wie entsetzt er sich, als doch Elisa ihm sagt, ich habe dich gesehen, wie der Naeman vom Wagen stieg, wie du ihm nachliefst, wie du Silber und Feierkleider nahmst und wie er ihm die ganze Geschichte vorerzählt. Das ist mir offenbart vom Herrn. Das war nicht im Fernseher. Das hat mir der Herr gezeigt. Das war eine Vorwegnahme des jüngsten Tages. Meine Freunde, so denke ich mir das jüngste Gericht. Da wird nicht mehr diskutiert und lange verhandelt. Es heißt mal im Propheten Malachi, dass der Herr ein schneller Zeuge sei. Wenn es an die Vera-Brüne-Prozess, was ist da gereden geworden, man weiß nicht, wer dahinter ist. Der Herr ist ein schneller Zeuge. Da wird nicht lange verhandelt. Da rollt das Leben, unser Leben vor ihm ab, vor seinen und unseren Augen.
wie Elisa hier dem Naaman die Geschichte vorerzählt. Die Geschichte des Gehasi, dem Gehasi vorerzählt.
So ist Jüngste da. Also, was ist das Wichtigste, dass man hier Vergebung der Sünden holt und zum Heiland kommt und seine Sünden ablädt am Kreuze Jesu? Das muss furchtbar sein. Diese Stunde denken Sie mit dem Gehasi auf einmal, dass alles vor die Augen gestellt wird. Stellen Sie sich vor, wenn Sie vor den Augen Gottes mal stehen, ich garantiere Ihnen, dass Sie davor stehen, und Ihr Leben rollt so ab, der schnelle Zeuge, und Sie können nichts mehr antworten. Verstehen Sie, was der Vergebung der Sünden heißt? Dass das nicht mehr geschieht, weil der für mich die Schuld, die Strafe getragen hat, der allein es konnte, Jesus. Und ich habe es angenommen, geglaubt. Bitte Sie, suchen Sie Jesus, den Kreuz in die Vergebung der Sünden, damit diese schreckliche Stunde in der Sprache. Wer an Jesus glaubt, der kommt nicht ins Gericht, heißt die Bibel. Nun muss der Gehasi erfahren, so wahr der Herr lebt. Er lebt. Und vor seinen Augen ist nichts verborgen. Und da kommt man nicht mit so dummen Redensarten, mein Knecht ist weder hierhin noch da gewesen. Ich denke oft so, es ist so eine Zeit heute, wo die Schnoddrigkeit das Feld regiert. Finden Sie nicht so? Wo die Schnoddrigkeit das Feld regiert. Ist doch gar nicht mehr möglich, mit heutigen Menschen ein ernstes Gespräch zu führen. Das ist einfach schnoddrig alles so, nicht? Vor Gottes Augen hört die Schnoddrigkeit auf. Da bleibt dem Gehasi dieses dumme Geschwätz, dieses halbstarken Geschwätz, sein Knecht wird er hier noch da im Halse stecken. Da ist sein Leben aufgedeckt. Da ist die Schuld am Tage, da kann man nichts mehr sagen. Da kommt nur noch Gottes Richterspruch. Da Ehemanns Aussatz wird dir anmachen. Das ist erst, was ich Ihnen hier an dieser Stelle zeigen wollte, so wahr er lebt. Er lebt tatsächlich. Das Zweite ist, was ich dazu sagen wollte. Können Sie noch? Oder es ist eine Menge wichtiger Sachen in dem Text drin. Das Zweite ist, es hat mich doch sehr bewegt, warum wird dieser junge Mann so schrecklich hart bestraft? Aussatz ist fürchterlich. Du liebe Zeit, also der Elisa konnte ihn ja, wie wir so sagen, zur Schnecke machen, nicht? Aber Aussatz annehmen, das ist doch ein bisschen. Warum? Ich habe darüber nachgedacht und ich möchte Ihnen die Frucht meines Nachdenkens eben hinlegen. Es ist was Fürchterliches geschehen durch den Gehasi. Der Herr Jesus sagte mal, dass das Allerschrecklichste, was ist, das ist, wenn wir einem anderen an der Seele Schaden zufügen. Wer einen der Kleinen ärgert, das heißt ihm ein Ärgernis gibt, dass er nicht glauben kann, dass er einen Glaube schadet, dem wäre besser, dass man Mühlchen an seinen Hals hängt. Das sagt Jesus, der barmherzige Heiland. Elisa hat unüberhörbar deutlich dem Ehemann klar gemacht, die Gnade und Herzlichkeit Gottes Christi umsonst. Hier wird nichts bezahlt. Das kriegt man geschenkt. Gnade ist umsonst und du lässt dich beschenken und begnadigen und du hast nicht. Und da geht dieser Kerl, der Gehasi, hin und nimmt ihm dann doch noch was ab. Und macht gewissermaßen diese gewaltige Predigt von der freien Gnade unglaubwürdig. Die Predigt von der freien Gnade wird unglaubwürdig. Ne? Denken Sie, wie der Naaman weiterreist. Ne? Sah sich ja ganz großartig an. Gott schenkt alles, aber am Schluss holen sich dann doch noch so ein bisschen. Ne? Naaman wird es nicht gedacht haben, aber die Gefahr bestand. Und hier setzt der Zorn Gottes ein. Bringen Sie Ihre eigene Hölle, Ihre Seele in die Hölle, wenn Sie wollen. Aber Gottes Zorn entbrennt furchtbar, wenn ich die Seelen anderer mit in die Hölle bringe. Wenn ich Sie im Glauben aufhalte, lass mir erschütternd auf so junge Kerle, die aus meinem Beihaus kommen und ein ungläubiges Mädchen heiraten und die dafür sorgt, dass der Junge schließlich liegen bleibt. Welcher Zorn Gottes steht über Menschen, die andere im Glaubensleben aufhalten, die sie hindern, selig zu werden. Wird ihnen nicht heiß und kalt, haben wir nicht alle irgendwie schon anderen Ärgernis gegeben? Hier wird Gott ganz ernst. Du hast nicht bloß ein bisschen geschwindelt, Gehasi. Du hast die Predigt von der freien Gnade Gottes unglaubwürdig gemacht. Du hast dem Naaman vielleicht einen Schaden an seiner Seele zugefügt. Habe ich deutlich gemacht, was ich meine, nicht wahr? Und das Zweite, was hier so ernst ist. Ich glaube, wir sehen hier einen Mann, der ganz unempfindlich geworden ist für Gottes Geist. Sehen Sie, da hat doch Herr um diesen Naaman gerungen. Er zog im Zorn weg, seine Knechte reden ihm zu, er tauft sie im Jordan nicht. Sie erinnern sich, die hier waren, die Geschichte. Und dann wird er demütig und dankbar und er kommt an und erfährt, Gott schenkt dir die Barmherzigkeit. Schenkt sie dir. Und dann reist er als ein neuer Mann ab, der sein Herz dem Herrn geschenkt hat. Und der Gehasi kriegt von der ganzen Sache nur mit, Mensch, da hätte man mal ein paar Einnahmen haben können. Dieses ganze Wirken Gottes hat ihm nichts mehr ausgemacht. Er hat so sehr in dieser geistlichen Atmosphäre gelebt, dass er selber unempfindlich geworden ist. So kann Pfarrer sein, ja? So kann Jugendsekretär sein. Dass man so in der geistlichen Atmosphäre zu Hause ist, dass er einem selber nichts mehr sagt. Und nun steht in der Bibel, wer da hat, dem wird gegeben, dass ich Fülle habe. Wer nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Na, Gehasi hat nicht. Nun fällt er voll ins Untersgericht. Wenn du schon von den großen Wirken des Heiligen Geistes und des Heilandes hier nichts merkst, dann nimm auch voll den Aussatz des Naaman und das Gericht der Welt. Verstehen? Nun nimm das Ganze, was der Naaman hier gelassen hat an Jammer und Schuld, das nimm du, der du so völlig unempfindlich hier mitten im Gottesgeschehen lebst. Das packt mich manchmal so, nicht? Dass die Menschen, die hier im Weigelhaus mitarbeiten, der Mann da oben am Apparat, nicht wahr, und am Büro und Hausmeister, dass sie nicht völlig unempfindlich werden, weil sie ganz in dieser Welt leben. Wer da nicht hat, von dem wird auch genommen werden, der sagt. Das ist schon eine erschütternd ernste Sache wie dem Aussätzigen Gehasi. Und zum Schluss, ich saß noch eine Minute, ich weiß, es ist zu spät. Es ist erschütternd, dass der Gehasi fällt über den Mammon. Sehen Sie mal, dass die Bibel so ernst vom Geld spricht. Der reiche Jüngling wird schwer der Reiche ins Reich Gottes kommen. Oder vom irdischen Sinn. Sehen Sie mal, das ist so schwierig. Ich empfinde das Geld gar nicht als so gefährlich. Ich auch nicht. Und von wo ab ist es gefährlich? Wenn man wüsste, also sah mal von 10.000 Mark Monatseinkommen ab oder 5.000 Mark Monatseinkommen oder 1.000 Mark Monatseinkommen, von da ab wird also Mammondienst. Kann man aber nicht sagen, ne? Verstehen Sie? Kann man nicht sagen. Sind vielleicht ganz potente Leute hier, aber gegen Fort sind sie arme kleine Kräuter. Ja? Wo ist die Grenze, wo der Mammon gefährlich wird? Das ist unheimlich. Das ist unheimlich. Und dabei spricht die Bibel so ernste Warnungen im Alten und Neuen Testament vor der Gefahr des Mammonsdienstes, vor der Gefahr des Reichwerdens, vor dem Geiz. Gehasi war überhaupt nicht reich, er war arm. Die Gier. Das ist ein ganz armer Schlucker, der gar nichts hat, sogar am Mammon scheitern kann. Ja? Genauso wie der reiche Jüngling daran gescheitert ist, der viele Güter hatte. Das wollen Sie mal das einfach mitnehmen. Dass die Bibel auf Schritt und Tritt warnt vor der Gefahr des Reichtums. Wir sehen hier keine Gefahren. Wir haben alle die Überzeugung, Sie und ich, dass ein anständiges Portemonnaie eine gute und nützliche Sache ist. Nicht? Eine gute und nützliche Sache ist. Sind wir alle von überzeugt. Wir sehen hier keine Gefahr. Und die Bibel sagt, da ist eine Gefahr. Und nun ist die Frage, ob sie sich glauben wollen oder der Bibel glauben wollen. Dass da eine Gefahr ist. Und dass es unendlich wichtig ist, dass wir uns zeigen lassen, die feine Grenze, wo man Mammon mehr liebt als Gott. Das muss er zeigen. Ich will schließen. Es gab einen Prediger Mencken im vorigen Jahrhundert. Der hat zu diesem, also sprach vorigen Jahrhundert noch, zu diesem Naeman noch was gesagt. Das muss ich ihm vorlesen. Verzeihen Sie, dass ich 5 Minuten zu lange rede. Denken Sie mir das alles Erscheinung. Da sagt Mencken, was denken wir, wie wird Gehasi die damaszenischen Prachtgewänder, die Brötel mit Silber nun angesehen haben, als er aussätzig war? Oh, wie oft Mager gewünscht haben, für alle seine Schätze nur einen Tag seiner Armut wieder kaufen zu können, mit dem frohen Lebensgefühl seiner Gesundheit, mit dem süßen Genuss des Essens und Trinkens und des leichten und ruhigen Schlafs. Und dann der verlorene Friede Gottes. Oh, Jammer! Unbegreiflichste, böseste, unzerstörbarste, furchtbarste aller Täuschungen. Wer fürchtet dich, wie wir dich fürchten sollten? Gott erbarme sich unser und helfe uns allen, dass nicht einer von uns seine Hoffnung setze auf den ungewissen Reichtum, wie es 1. Timotheus heißt.
Lied 62, Vers 1 aus. Nein, ach meiner Jesu, wenn ich dich nicht kenne.